Das ist ein Thema, das jetzt wie in den nächsten Jahren, dass man eben den Menschen nicht einfach als Maschine sieht, die auf Knopfdruck funktioniert, sondern sich mehr Gedanken macht, wie könnte man diesen Energien Sorge tragen und was inspiriert uns auch. Und da ist natürlich als Stichwort Coworking sehr spannend, oder dass es auch vielleicht für ein Innovationsvorhaben spannender ist, in so einen Pool einzutauchen, als dass man das an seinem Schreibtisch macht, wo vielleicht für andere Tätigkeiten besser geeignet ist.
Der e-Zürich Polit-Talk zur Frage: Ist die Zürcher Infrastruktur fit für die Arbeit von morgen? Ich bin Nico Leuberger und bei mir im Studio ist Barbara Josef. Und für die Arbeit von der Zukunft ist sie genau die Richtige. Sie hat die 529 AG gegründet, weil sie glaubt, dass die wichtigsten Sachen eben nicht während der Bürozeit, also nicht 9-to-5 passieren, sondern außerhalb. Willkommen, Barbara.
Danke vielmals.
Wieso hast du das Gefühl, wieso passiert so viel Wichtiges, wenn wir nicht im Büro sind?
Ich glaube, die meisten von uns denken permanent oder häufig an die Arbeit, auch wenn sie vielleicht nicht am Schreibtisch sitzen. Vielleicht kann man mal ein Problem lösen, wenn man im Wald am Spazieren ist und etwas ganz anderes denkt. Und ich glaube, die Freiräume sollten auch den Mitarbeitenden geben, dass sie können selber mitbestimmen, wie und wo sie arbeiten.
Die örtliche Flexibilität, das sind wir uns jetzt alle gewöhnt, zwungenermassen mit Homeoffice. Du hast aber von Homeoffice geredet schon lang vorher, schon in deiner Zeit bei Microsoft, wo du Kommunikation von Microsoft Schweiz geleitet hast. Du hast sogar den Homeoffice Day mitgegründet, oder?
Ja, das war vor rund 13 Jahren und eigentlich aus Zufall entstanden. Dort mal, das vergessen viele, haben wir ja die Schweinegrippe als Thema gehabt. Wir haben das Gefühl, die Schweinegrippe kommt und dann haben wir so am Rand von einem Geschäftsleitungsmeeting diskutiert, was würde jetzt passieren, wenn die ganze Schweiz müsste vielleicht 2 oder 4 Wochen daheim bleiben. Und wir haben gefunden, das ist ja völlig absurd. Aber wir sind dann so zum Fazit gekommen, dass bei uns bei Microsoft nicht viel passieren würde. Die Leute würden einfach daheim weiterarbeiten, dass aber die ganze Schweiz überhaupt nicht vorbereitet wäre. Und zwar, obwohl wir als Schweiz fast ein Spitzenwert einnehmen, punkto Ausgaben für ICT pro Mitarbeitende. Also das heisst, wir haben zwar Technologien, sind aber nicht fit, die auch sinnvoll einzusetzen. Und das hat uns dann dazu bewogen, das Projekt zu gründen. Jetzt ist noch wichtig, der Auslöser mit der Schweinegrippe und nachher, wo wir es dann lanciert haben, war ja der isländische Vulkan das Thema gewesen, wo plötzlich auch wieder Leute nicht können an ihren Arbeitsplatz kommen. Im Vordergrund ist immer das Thema Business Continuity Management gestanden. Also nicht der Wellbeing-Gedanken oder können das Pendeln möglichst vermeiden, das ist sicher ein toller Nebeneffekt für die Umwelt. Aber wir haben uns immer die Frage gestellt, wie können wir Organisationen resilient machen, indem eben die Mitarbeitenden in der Lage sind, auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind, wirklich auch zu leisten und ihre Arbeit vollbringen. Und das ist heute noch hochrelevant.
Aber das ist gerade das, was jetzt passiert ist, oder? Jetzt bleiben wir nicht daheim, um die Umwelt zu schonen, sondern wir haben keine andere Wahl, wir müssen.
Genau, es ist ein Thema, das auf sehr viele Dimensionen einzahlt. Also das eine ist, wie gesagt, die organisationale Resilienz, ein Thema, das wichtig ist. Ich glaube, wir müssen die Sache vom Bild verabschieden, dass wir alles kontrollieren und steuern können. Wir können höchstens Voraussetzungen schaffen, dass wir gut uns anpassen können. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch die gesellschaftliche Dimension. Also wir haben heute eine andere Einstellung zu der Arbeit und zu der Familie und zu, wie wir unsere Zeit einsetzen wollen. Das heisst, die Mitarbeitenden fordern auch mehr Gestaltung, Spielräume und Freiräume. Und grosses Thema natürlich auch die Umwelt und die ganze Klimadebatte. Und wenn dort natürlich das weniger Pendeln bei gleicher Qualität auch hilft, um CO2-Emissionen einsparen, dann ist das natürlich ein sehr schöner Effekt, wo wir uns auch Gedanken machen können.
Wie viel von dem Wandel, der jetzt zwungenermassen passiert ist, hast du das Gefühl, wäre auch sonst passiert?
Das ist eine schwierige Frage. Was man schon sagen kann, ist, dass die Themen, die jetzt stattgefunden haben, die sind nicht komplett neu gewesen. Also viele Organisationen, ich habe das selber erlebt bei Microsoft, haben das schon gelebt und auch vorgelebt, dass das tiptop funktioniert, ohne dass man sich verliert. Jetzt, Corona ist sicher ein Beschleuniger. Also man kann ruhig sagen, etwa 10 Jahre hat es uns nach vorne katapultiert.
So viel.
Aber Beschleuniger ist nur das eine. Ich glaube, der Krisenaspekt ist noch wichtiger. Also es haben viele Organisationen Sachen gemacht, die vielleicht nicht 100% okay gewesen wären, jetzt aus dem Gesichtspunkt Datenschutz oder vielleicht auch mitarbeitende Beziehungen pflegen. Aber es hat uns die Erlaubnis gegeben, zu reagieren, weil in einer Krise ist eigentlich jeder Weg besser, als gar keine Lösung zu haben. Und ich glaube, der Krisenaspekt, wo uns die Erlaubnis gegeben hat, mal ein bisschen wilder Mut zu sein, Fehler zu machen, ohne dass man das Gesicht verliert. Ich glaube, das ist noch der spannende Faktor.
Jetzt heisst es aber auch wieder in eine Normalität zurückkommen. Da muss man vielleicht, du hast jetzt den Datenschutz angesprochen, auch ein bisschen nachholen, oder? Was man jetzt notfallsmässig hat man einfach gemacht, man hat einfach funktioniert. Jetzt müssen wir das irgendwie in ein System hineingießen, was dich auch verhebt langfristig, oder?
Jetzt kommt natürlich die anspruchsvolle, aber auch spannende Aufgabe, nämlich die Gestaltungsaufgabe. Also das, was wir jetzt erlebt haben, war noch nicht New Work gewesen, sondern erst das Verlauf der alten Welt. Also wir haben vorher quasi das Extrem gelebt mit der Präsenz und haben jetzt das Extrem gelebt virtuell. Und jetzt geht es darum, uns in der Mitte zu finden und halt wirklich bewusst zu entscheiden, welches Format wählen wir für einen Aufgabenschritt, wo ist Präsenz sinnvoller, wo können wir mehr erreichen virtuell, wie wir es verteilter können lösen. Und das ist jetzt die spannende und wichtigste Gestaltungsaufgabe. Und dort ist mir extrem wichtig, dass man das bewusst macht und nicht einfach am Zufall überlässt. Weil wenn jeder für sich am Morgen entscheidet, möchte ich jetzt lieber daheim bleiben oder wage ich den Weg ins Büro, dann verlieren wir uns. Also dann leidet auch die Kultur darunter. Und wenn die Kultur leidet, leidet sehr schnell auch die Innovationskraft der Organisationen.
Wenn du sagst, das müssen wir jetzt bewusst machen, redest du auf Geschäftsebene von der einzelnen Firma oder redest du auf dem Grösseren, muss da Politik kommen und schauen, muss sie da noch aktiv werden und steuern oder siehst du, das überlassen wir den Firmen?
Ich glaube, wir haben Renovationsbedarf auf allen Ebenen, also Individuum, Teams, Organisationen, Gesellschaft, Politik. Bei der Politik wünsche ich mir immer eher, dass sie nicht zu aktiv werden. Spass beiseite. Ich glaube, dort geht es eher darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Also wir haben immer noch ein Arbeitsgesetz, wo zum Teil sehr wichtig ist, weil es Menschen auch schützt. Aber dort, wo Präsenz oder auch die virtuell nicht korreliert mit dem Output, dort müssen wir es überarbeiten, weil sonst steht uns das immer im Weg. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man nicht Sachen nicht macht, die sinnvoll wären für alle, wie sie vom Gesetz her ausbremst werden.
Das ist aber ja alles Verhandlungssache und eben, da spielen verschiedene Aspekte rein. Also gerade auch, dass die Leute daheim nicht ausbrennen. Da hat das Gesetz eine wichtige Schutzfunktion, oder?
Absolut. Und die gilt es auch aufrecht zu erhalten. Ich glaube, das ist wichtig. Und trotzdem darf man nicht vergessen, die viel wichtige Schutzfunktion ist die Beziehung, die wir zueinander pflegen. Und auch Führungskräfte, die Führungsverantwortung wahrnehmen und auch Kultur schaffen. Man redet von psychologischer Sicherheit, wo die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, einmal zu sagen, du, das ist mir jetzt zu viel oder ich brauche da Hilfe. Also das Gesetz allein ist so der Rahmen drumherum. Aber dass es nachher im Alltag den Menschen gut geht, braucht es eigentlich mehr das Zwischenmenschliche, das verhebt. Und dort würde ich mir auch wünschen, dass nicht quasi die Vorstellung da ist, das Gesetz regelt das, sondern dass man die Diskussionen führt im Team und miteinander aushandelt, dass es stimmt.
Was braucht es denn für Infrastruktur, damit das Schaffen gelingt, so wie es sollte?
Ich glaube, es ist ganz klar, in der Schweiz sind wir schon lange ein Denkstandort, ein Innovationsstandort. Wir haben über 50% der Beschäftigten sind Wissensarbeiter oder haben eine wissensintensive Tätigkeit. Wir haben sehr hohe Löhne, also die Wissensarbeiter verdienen da gut. Das heisst, wir müssen wirklich eine gute Basisinfrastruktur haben, die Innovationsfähigkeit ermöglicht, dass auch Startups, die kommen, dass die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht ganz nur auf die Ballungszentren und die urbanen Regionen konzentrieren, sondern auch schauen, dass wir dran Regionen gut einbindet, weil dann verhindern wir auch die Erosion in die Städte. Also ich glaube, das wäre ja mit ein Wunsch, dass man so Randregionen, wie jetzt vielleicht das Unterengadin, dass dort auch die Jungen bleiben, weil sie dort arbeiten können und vielleicht gelegentlich in die Städte pendeln. Und dann hilft das natürlich auch zu einer Schweiz, wo die Vielfalt, die unsere Stärke ausmacht, auch aufrechterhalten kann, weil man von überall aus verbunden ist und auch von überall aus eine Idee lancieren
kann. Mhm. Eines von den anderen Podcast-Interviews, die ich gerade mache, ist mit dem Stefan Erne, wo du ja auf dem Panel wirst gesehen vom e-Zürich Polit-Talk. Er ist Verkehrsplaner. Und mit ihm habe ich genau über das geredet, eben, dass es eben nicht nur die grossen Ballungszentren gibt, sondern noch die kleinen, quasi dezentral, aber dann gleich geballt, dass man sich dort trifft, aber dass man dann auch dort ein bisschen bleibt und verwurzelt ist. Weil eben heutzutage, es ist so einfach, in der ganzen Schweiz hin und her zu fahren, die Wege sind kurz. Aber das heisst nicht unbedingt, dass es so sollte sein, oder?
Das ist für mich Mia Engadina so ein Leuchtturmprojekt. Das ist auch ein Projekt, das ich ganz am Anfang mitbegleitet habe. Und dort war die Vision eigentlich immer gewesen, dass man den Kontrast, den es Engadina bietet, jetzt zu der Stadt kann gezielt einsetzen. Also zu sagen, dass eine Firma, die ein Innovationsvorhaben startet, vielleicht eine Retrette macht dort und auch die Region nutzt, die Vielfalt, vielleicht auch mit lokalen Akteuren etwas unternimmt und vielleicht dann einen Prozess dort kann abwickeln und für das die idealen Bedingungen hat. Und natürlich hilft das auch dem Tourismus, wenn dann die Leute dort übernachten und vielleicht so eine Coworking-Retrette machen. Aber es ist spannend, weil man dann Tourismus auch anders denken. Das ist dann mal nicht mehr Schlaf im Stroh, sondern es ist eher die Überlegung, ja, wenn so eine Firma da oben ist, dann braucht es vielleicht einen Concierge, der ihnen die Arbeit ermöglicht. Oder es braucht Organisationen, die Arbeitsräume mobil einrichten, wo die Firmen dann halt gerade sind und aber nachher auch wieder umwandelt und abbaut. Und das ist spannend, das führt dann zu einer Umgestaltung. Und wenn uns das gelingt, dann können wir natürlich die Regionenvielfalt auch gezielt einsetzen. Dann sind nicht die einen ab dem Schuss, sondern sind dann vielleicht plötzlich solche Kraftorte, wo neue Business-Ideen entstehen und wo vielleicht auch die Lokalbevölkerung super involviert ist und nicht einfach quasi im Tourismus sterben muss zuschauen.
Mensch, gibt es schon ein Gerangel darum, in einer Firma wäre das als nächstes in Retreat auf der Tafel St. Gaudin?
Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, da sprechen wir jetzt ein Thema, das sowieso kommt. Wir haben in der Vergangenheit immer sehr eine funktionale Vorstellung von Arbeit und auch von Büros. Also die heutigen Büros, wenn man die anschaut, weiss man nicht, ob man jetzt im Wartezimmer von seinem Zahnarzt ist oder in einem Bürogebäude. Und ich glaube, wir haben auch in der Pandemie erkannt, dass die Atmosphäre einen starken Einfluss auf uns hat. Also gerade Wissensarbeiter, die ja ein bisschen mühen, können auf Ressourcen setzen, inspiriert sein und auch ein Umfeld haben, das sie anspricht. Für die ist der Ort, wo sie arbeiten, sehr wichtig und ich glaube auch der Wechsel von Ort. Also beispielsweise, ich zähle auch zu denen, viele merken, den Tag am Ort zu arbeiten ist sehr anstrengend, aber wenn ich zum Beispiel in der Mitte einen Ortswechsel habe und den Gang zum Bahnhof vielleicht auch noch als Pause kann nutzen kann, dann gibt mir das wieder Energie. Und das ist ein Thema, das jetzt wie in den nächsten Jahren, dass man eben den Menschen nicht einfach als Maschine sieht, die auf Knopfdruck funktioniert, sondern sich mehr Gedanken macht, wie könnte man diesen Energien Sorge tragen und was inspiriert uns auch. Und da ist natürlich als Stichwort Coworking sehr spannend, oder dass es auch vielleicht für ein Innovationsvorhaben spannender ist, in so einen Pool einzutauchen, als dass man das an seinem Schreibtisch macht, wo vielleicht für andere Tätigkeiten besser geeignet ist.
Bei den Coworkings habe ich ja das Gefühl, die schiessen aus dem Boden, überall, wenn ich vorbeikomme. Ah, da ist schon wieder eins. Du hast deine Dissertation dazu geschrieben, gell? Du kannst das ein bisschen objektiver anschauen. Wie nimmst du das wahr?
Also das ist ein Phänomen, das massiv wächst. Jetzt vielleicht nicht mehr gerade exponentiell, aber immer noch steil. In der Schweiz sind wir etwa bei 400 Spaces. Der erste ist 2007 gegründet worden, in Zürich im Steinfelsareal. Und inzwischen hat es wirklich sehr viel. Aber man darf nicht verblendet sein. Jetzt zum Beispiel rein im Raum Zürich hat 60 Spaces von diesen 400. Das heisst, wenn wir uns vorstellen, dass wir in Zukunft weniger pendeln und das Büro im Dorf haben, dann braucht es natürlich auch Spaces in den ländlichen Regionen. Und dort ist das noch nicht überall angekommen. Also da gibt es innovative Gemeindeverwaltungen, die sagen, der Coworking Space ist eigentlich so ein bisschen wie Bibliothek früher. Das gönnen wir uns, das muss nicht rendieren, aber es ist ein Begegnungsort. Und die Bewegung, die braucht noch ein bisschen Zeit. Und wenn man es wirklich dann ein flächendeckendes Netz wer kennt schweizweit, dann kann man die Mobilität wieder sinnvoller gestalten, dass man nicht Leute haben, die jeden Tag 2 Stunden in die eine Richtung pendeln und dann wieder in die andere. Und trotzdem, jetzt könnte man ja sagen, es war vorher schon möglich gewesen mit Homeoffice. Ich glaube, wir brauchen gewisse Strukturen, dass man mal zum Haus aus und den Arbeitsweg als Abgrenzung nehmen. Darum ist so ein bisschen das Arbeiten vor Ort im Büro, im Coworking-Büro quasi, ist ein spannender Gedanke, wo man sicher weiterverfolgen sollte.
Was ich so ein bisschen gemerkt habe, jetzt nach in diesen fast 2 Jahren Pandemie, wir machen ja Podcasts und das funktioniert remote eigentlich recht gut. Und alles, was so ist, einfach effizient etwas erledigen, tipptopp, überhaupt kein Problem. Aber so ein bisschen das Zwischenmenschliche oder eben einfach mal miteinander herhöckeln zum Kaffee und plötzlich hast du gleich einen Funken, weißt du, eine Idee, die springt, die du nachher in die Arbeit übernimmst, das kommt irgendwie gleich zu kurz. Ist das überhaupt machbar irgendwie, wenn ich bin im Büro, du bist im Homeoffice und die Kollegin ist noch im Engadino beim Coworking?
Das ist machbar, aber wir dürfen es nicht dem Zufall überlassen. Ich glaube, wir haben auch natürlich die Vorstellung, dass wenn wir früher 5 Tage im Büro gewesen sind, dass wir uns auch 5 Tage intensiv vernetzt haben. Und das haben wir natürlich nicht. Es hat Tage, wo wir am liebsten alle verwünscht hätten, die um uns herum einen Lärm gemacht haben. Also wenn wir ganz bewusst sagen, wir sehen uns vielleicht 2 Tage in der Woche oder vielleicht 4 intensive Tage im Monat, im Unterengadin, in einer Retrette. Und wenn wir die Zeit wirklich bewusst einsetzen, dann können wir mindestens so viel erreichen wie früher mit 5 Tagen. Also es geht mehr um ein bewusstes Gestalten als um die absolute Menge. Jetzt das ist natürlich ein Stück weit auch eine Führungsaufgabe, dass man mit dem Team bespricht und sagt, was sind eigentlich Bedürfnisse und Erwartungen und wie können wir die jetzt in Einklang bringen mit den Zielen der Organisation und was braucht es dort für minimale Spielregeln, wie zum Beispiel ein Teamtag, dass man sagt, am Donnerstag priorisieren wir das Team, wir gehen dann noch miteinander kurz Mittagessen, dass wir versuchen, nicht den Kundentermin wahrzunehmen und schauen dann auch, dass wir ein Format einsetzen können, wo wir den maximalen Nutzen rauszieht aus der physischen Präsenz. Der zweite Teil dieser Frage ist, man darf es auch nicht verherrlichen. Viele haben das Gefühl, virtuell ist so eine schlechtere Version von Präsenz. Wir können natürlich dank virtueller Zusammenarbeit neue Sachen möglich machen, die früher gar nicht möglich gewesen wären. Also wir können zum Beispiel im Teammeeting von weltweit Expertinnen und Experten zuschalten in den ersten 15 Minuten. Und das hat man ja früher nie gemacht physisch. Also das Ziel ist jetzt eigentlich nicht nur das Verteilen von Bestehendem auf die neuen Arbeitsformen, sondern wirklich zu schauen, was haben wir für neue Möglichkeiten und auch für neue Bedürfnisse in den Märkten und wie haben sich auch Bedürfnisse von unseren Anspruchsgruppen verändert.
Das ist Führungsaufgabe. Die Führung insgesamt ist recht gefordert in solchen Zeiten oder ist recht. Wie muss man damit umgehen, dass nicht ein Gefälle entsteht, wenn ich jetzt den Mitarbeiter anhabe, der die ganze Zeit da ist und mich umnehme in Ware, nehme mit ihm meinen Kaffee. Mitarbeiter B ist nicht da, der schaltet sich einfach zu, wenn es muss sein. Wie schaffe ich es, dass es da nicht ein Gefälle gibt?
Da hat es zwei Dimensionen. Das eine ist, wir müssen uns halt auch Gedanken machen, welche Rolle müssen wir wirklich auch in Zukunft anstellen, wo müssen wir uns näher sein, wo müssen wir Kultur wirklich leben und zelebrieren, wie wir sonst zusammen nicht innovativ sind. Und dort sind dann so Massnahmen, wie zu sagen, wir tun gezielt uns Zeit nehmen für uns selber. Also wenn wir uns physisch gesehen haben, wir immer die Hälfte von der Zeit nicht verplant, damit der Austausch stattfindet. Das ist enorm wichtig. Also lieber selbst bewusst planen, als zu fest schauen, wer ist jetzt wann abwesend. Das ist nicht mehr eine spannende Frage. Das Zweite ist natürlich, dass die Führung eine zusätzliche Rolle bekommt. Führung war ja schon immer Beziehungen gestalten, das ist nicht neu. Aber so in den Aspekt vom Community Management, dass die Führungskräfte vielleicht noch mehr überlegen, was würde jetzt dem Team gut tun? Also könnte man zusammen einen Ausflug machen oder wie können wir ein Erlebnis schaffen, das für alle bedeutsam ist und uns weiterbringt? Und diese Dimension ist neu dazugekommen. Wir haben sie früher einfach im Zufall überlassen, das Gefühl gehabt, das findet dann einfach statt vor der Kaffeemaschine.
Was braucht es sonst noch für Infrastruktur, jetzt vielleicht auch technischer Art? Hast du vorletzt je einen Moment gehabt, wo du zum Beispiel noch nicht mit einem Funkloch gesessen wärst?
Also insgesamt bin ich recht zufrieden mit der Infrastruktur, wie sie heute ist. Aber das ist für mich nicht unbedingt die spannende Frage, weil ich überlege nur, was ich heute mache, ob ich das gut abbilden kann. Ich glaube, wenn wir nach vorne schauen, ist völlig klar, dass die Vernetzung weiter voranschreitet. Das Thema Internet of Things, das heisst, nicht nur Menschen mit Menschen vernetzt sind, sondern auch Objekte vernetzt sind, bis hin in die Landwirtschaft, Smart Cities und so weiter. Und für das brauchen wir gute Infrastrukturen. Das heisst, es geht weniger um die persönlichen Bedürfnisse und ums Streamen von irgendwelchen Sendungen. Das können wir gut mit der heutigen Infrastruktur. Aber wenn wirklich Millionen von Objekten am Netz angeschlossen werden und wir durch das vielleicht auch können, unserem Fußabdruck noch nachhaltig gestalten, dann müssen wir für das bereit sein. Das ist, glaube ich, die wichtige Frage.
Und was meinst du, braucht es für das?
Da bin ich zu wenig von technisch drin. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir Fortschritte, die möglich sind und natürlich auch gesundheitlich unbedenklich, dass wir die möglich machen. Ich glaube, die erste U-Bahn geplant haben in London vor über 100 Jahren, sind auch als Spinner gesehen worden und heute ist es völlig klar, dass es das braucht. Also da würde ich mir wünschen, dass wir auch mehr Stein aus dem Weg räumen und so Vorhaben nicht immer gerade im Keim ersticken, weil wir das Gefühl haben, das braucht doch heute keiner.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt mehr in die Zukunft schauen, das ganze Thema rund um das Metaversum, das jetzt so aufgepoppt ist, weil halt Facebook sich umgetauft hat in Meta, da gibt es ja jetzt auch erste Schweizer Firmen, die sagen, stolz, wir haben Filiale eröffnet im Metaversum, also das Teil gibt es, oder? Aber wird das mehr als eine Spinnerei?
Ich bin dort genauso neugierig und beobachte es. Was ganz sicher kommt, ist, dass es neue Märkte gibt. Das sehen wir im Kunstmarkt zum Beispiel. Oder auch Kleider, dass es bereits Objekte gibt, die es nur in der digitalen Welt gibt.
Ja, NFTs.
Also, genau, also als Markt müssen wir das ganz sicher im Auge behalten. Was man auch sieht, ist jetzt zum Beispiel Microsoft, wo mit Mesh versucht, das Teams-Erlebnis lebendig zu machen. Also das Internet ist dann nicht mehr flach, sondern wir begegnen uns in einem virtuellen Raum und das wird schon intensiver. Das heisst, die Qualität steigt dann noch mehr oder der Grund, ins Flugzeug steigen, sinkt, wird noch weniger wichtig. Also das finde ich extrem spannend. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen weiterdenkt, heisst das natürlich auch für die Kultur, wo wir drin sind. Wir müssen eine Kultur haben, wo Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, heute sind das zum Beispiel Gamer oder sonst Kunstfreaks, die müssen eine Stimme haben in der Organisation. Das heisst, die Diskussionen müssen heute stattfinden und natürlich werden 15 von 20 Ideen sich nicht realisieren lassen, die werden wild sein, aber wir müssen heute das Thema thematisieren und auch Experimentierfelder zulassen in den Organisationen und natürlich auch eine Kultur haben, wo die Vielfalt von den Märkten abgebildet ist. Das finde ich einen wichtigen Punkt.
Also Festo, was braucht es da von einer, wieder von einer Führung, also Mut und eben die Neugierde?
Die Führung muss häufig einfach Plattform bieten, dass die Diskussionen können stattfinden können. Mhm. Jetzt als Beispiel, wir dürfen in der Stadt Zürich mit den Sozialdiensten Unconference realisieren als Element von der Führungsweiterbildung. Und Unconference ist eigentlich eine Plattform, wo jeder sein Wissen sichtbar macht und seine Kolleginnen und Kollegen weiterbringt. Und so Plattformen initiieren und darauf oben passieren dann Sachen, die man heute noch gar nicht planen können, das finde ich wichtig. Jetzt so Plattformen gehen auch im Kleinen, dass man zum Beispiel sagt, das Team-Meeting startet immer mit einer Check-in-Frage und zum Beispiel die Frage, das habe ich diese Woche gelernt oder dazu wünsche ich mir eine Lösung. Oder das sind so niederschwellige Formate, dass es völlig normal ist, wenn man etwas sieht, was einen beschäftigt, wenn einem etwas nervt oder wenn man eine Idee hat, dass man das laufend reinspielt und dass Kultur so ist, dass man auch darüber diskutieren kann und auch die vermeintlichen gesponnenen Ideen ernst genommen werden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element. Führung hat für mich häufig die Aufgabe, zurückzutreten und diesen Ideen Platz zu machen, aber auch so ein die Kultur wieder schaffen von psychologischer Sicherheit, also wo man sich wohlfühlt und weiss, jede Idee wird ernst genommen und man kann auch mal einen Fehler machen oder etwas Flapsiges in eine Diskussion reinrühren und es hat nicht irgendwie Konsequenzen.
Was gibt es da für Ressourcen für jetzt eine Führungsperson, die sagt, das interessiert mich, will mehr wissen, wie funktioniert das, wie kann ich da besser, aktiver vorgehen. Was würdest du empfehlen? Macht man dann einen Kurs, liest man das Buch, hört man einen Podcast?
Das ist sicher schon mal gut. Also ich glaube, das Thema, sich mal mit dem Thema bewusst auseinandersetzen und sich auch vornehmen, dass man sich weiterentwickelt. Die wichtigste Ressource ist immer Neugier. Also offen zu sein und zuzuschauen und auch wenn ein Vorschlag kommt vom Team, sagen, das probieren wir doch jetzt mal. Und für mich ist zum Beispiel auch Social Media eine super spannende Quelle. Also wenn man so ein bisschen schaut, Bildungsinnovation, weiss man ja, dass man lieber Mikro lernen, also lieber jeden Tag 5 Minuten etwas lesen, als die Vorstellung von, ich mache dann mal ein Data Analytics, CAS und ich mache es dann gleich nie, weil es nie Platz hat. Also jetzt ich persönlich zum Beispiel folge auf Twitter Leute, die ich inspirierend finde, die mein Thema auch vertreten und habe dann so wie einmal schnell an der Bushaltestelle 5 bis 10 Minuten ein paar Impulse und kann dann die weiterspinnen. Also die Niederschwelligkeit auch da finde ich wichtig. Auch ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, ist sich vernetzen. Also man hat ja auch das Kollegium oder vielleicht mit anderen Städten jetzt beispielsweise, dass sich gleiche Rollen vernetzen und immer in regelmässigen Formaten sich da wieder ein Impuls geben. Also dass man auch profitiert von dem, was andere schon gemacht haben. Jetzt zum Beispiel die Unconference könnte man eigentlich 1:1 übernehmen und ausrollen. Da muss man nicht den gleichen Aufbau nochmal leisten.
Super. Wissen gibt es ja heute eh gratis, mehr als man je konsumieren kann, von dem her. Super. Letzte Frage, wo schaffst du am liebsten, wenn du jetzt könntest überlegen, es ist jetzt heute noch nicht so spät, Freitagnachmittag, wo würdest du jetzt den Rest vom Nachmittag am liebsten schaffen?
Ich habe die Frage für mich beantwortet. Mein Zuhause ist im Coworking Space Wunderraum in Pfäffiken. Und das ist so ein Ort, wo man reinkommt und das Gefühl hat, ich bin da ein Stück weit zuhause. Und es ist auch spannend, die zwei Gründerinnen haben einen Hintergrund in der Hotellerie und ich glaube, man spürt die Gastfreundschaft, die sich durchzieht. Und das ist für mich ein Ort, wo ich so wie mein kleiner Luxus ist, ab und zu dort zu arbeiten. Und ich glaube, nur schon die Frage ist extrem wichtig, dass man sich auch ein bisschen beobachtet, welche Orte tun mir eigentlich gut und vielleicht auch mal etwas gönnt, dass man vielleicht auch mal in einem Hotellobby oder an einem schönen Aussichtspunkt vielleicht einen Text schreibt und ich bin ganz sicher, der kommt besser raus.
Wo schaffen wir am besten und wie kommen wir dort her? In der nächsten Episode vom eZürich Polit-Talk geht es um die Mobilität mit dem Verkehrsplaner Stefan Erne. Der E-Zürich Polit-Talk gibt es auch als Live-Event und es wäre grossartig, euch dabei zu haben. Alle Infos findet ihr auf zh.ch/polittalk oder auf ezuerich.ch. Und ein Mitschnitt von dieser Live-Diskussion gehört ihr ebenfalls hier im Podcast. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk E-Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich. Die Podcast-Produktion mache ich, der Nicolai Berger von der Podcast-Schmiede.